mal auf einen Schlag 10.000 Euro oder mehr für eure Vereinskasse? Diese Möglichkeit bietet dir Crowdfunding. Aber damit eine Crowdfunding-Aktion erfolgreich verläuft, muss man einiges beachten. Wir sprechen heute im Podcast einmal über alle wichtigen Punkte anhand eines Praxisprojektes, damit auch ihr im Verein erfolgreich eure eigene Kampagne durchführen könnt. Mehr gibt es gleich nach dem Intro, also dranbleiben. Herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast, um deinen Verein fit für die Zukunft zu machen. Wie gewohnt sind deine beiden Hosts Pascal und Martin natürlich auch wieder heute am Mikro. Vereine haben immer wieder einen außerordentlichen Finanzierungsbedarf, welcher nicht aus den normalen Vereinsmitteln bestritten werden kann. Dazu gehören zum Beispiel Renovierungsarbeiten im Vereinsheim, eine überraschende Qualifikation einer Jugendmannschaft für einen internationalen Wettbewerb oder eine Startfinanzierung für eine neue Abteilung. Um diese Finanzlücke zu füllen, wird sehr gerne auf die Lösung des Fundraisings oder des Crowdfundings zugegriffen. Wir haben schon einmal in Folge 17 über die wichtigsten Aspekte in diesem Bereich gesprochen, also wie ihr damit erfolgreich werden könnt. Für mehr Inspiration zum Thema hört also gerne in diese Folge auch hier an dieser Stelle rein.
Ja, und heute haben wir uns zwei Gäste eingeladen, um das Thema mal aus der praxisorientierten Perspektive zu betrachten. Vielleicht kennst du die Plattform Fairplate ja schon, eine einfache und beliebte Spendenplattform, um Gelder einzusammeln. Auf dieser Plattform wurden schon tausende Spendenaktionen abgewickelt. Man kann also sicherlich sagen, dass das Team von Fairplate Fundraising im Sport ganz gut versteht. Diese Erfahrung geben sie an die Vereine, die mit ihnen zusammen arbeiten, dann auch weiter, damit die eingestellten Aktionen erfolgreich werden. Das heißt, Fairplate ist nicht nur eine Webseite, die Geld einsammelt und weiterleitet, sondern hat auch einen gewissen Coaching-Anteil. Und deswegen freuen wir uns, dass Daniela Köber von Fairplate heute bei uns ist. Daniela kümmert sich nämlich um die Vereine und betreut alles rund um die Beratung, wenn es um Fundraising geht. Hallo Daniela.
Hallo Pascal.
Erzähl uns doch kurz zum Einstieg, was Fairplate ist und wie man als Verein über euch an Geld kommt.
Fairplate hat ein bisschen die Mission, nachhaltige Förderökosysteme zu schaffen und dadurch gesellschaftlich Engagierten die Möglichkeit zu bieten, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, bei uns können Personen, bei denen es für ihr Herzensprojekt an Geld fehlt, ein Crowdfunding-Projekt anlegen und wir begleiten euch dann von Projektanlage bis zu eurer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, damit es nicht an den Finanzen scheitert, wenn ihr ein Herzensprojekt habt, das ihr umsetzen möchtet.
Ja, dann hast du die Folge jetzt schon mal ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Aber wäre natürlich nicht der Vereinsstrategen-Podcast, wenn wir nicht auch die Praxis in den Fokus nehmen würden. Was würde sich also viel mehr noch anbieten, als auch einen Verein sprechen zu lassen, der an einer solchen Aktion von euch ja teilgenommen hat und die auch erfolgreich abgeschlossen hat? Dafür steht uns heute die Sportgemeinschaft DJK Hattersheim 1966 e.V. zur Verfügung und die hatte das große Glück, ein neues Leichtathletikstadion zur Verfügung gestellt zu bekommen. Doch ja, sie wollten halt auch ein Leuchtturm in der Entwicklung von jungen Leichtathletik-Talenten werden und da fehlte halt noch eins, nämlich neue Trainingsmittel. Ob sie ausreichend Hürden, Startblöcke und Sperre bekommen haben, das kann uns gleich der Hauptverantwortliche für die Fundraising-Aktion des Vereins erzählen. Wir begrüßen herzlich ebenfalls den passionierten Speerwerfer und Leichtathletiktrainer Christoph Meyer.
Hi Martin, hallo zusammen.
Hallo. Ja, also bevor wir jetzt ganz tief gleich in die Fundraising-Aktion selber einsteigen, würden wir uns freuen, wenn du den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal ein Bild über den DJK Hattersheim geben kannst. Also wie groß ist euer Verein? Was macht ihr alles eigentlich so ehrenamtlich? Was vielleicht auch im Hauptamt? Also wie kann man sich den Verein so grundsätzlich bei euch vorstellen?
Also die SG DJK Hattersheim ist ein Verein mit ca. 1000 Mitgliedern, ein Mehrspartenverein mit den klassischen Sportarten, die man da so findet, ne, von Fußball über Leichtathletik, Volleyball, Kinderturnen, Frauenfitness und noch ein paar andere Abteilungen. Ich glaube, Tischtennis haben wir auch noch. Sind wir organisiert und ich kann im Prinzip eigentlich für die Leichtathleten maximal sprechen. Die anderen Sparten kenne ich jetzt nicht so gut. Die Leichtathleten sind die zweitgrößte, fast gleich groß wie der Fußball, Abteilung bei uns im Verein. Und haben jetzt gerade in den letzten Jahren einen sehr, sehr starken Zuwachs bekommen, weil wir unser Trainingssystem ein Stück weit gerade in der Kinderarbeit umgestellt haben, von der klassischen Leichtathletik zur Kinderleichtathletik. Und das spült uns sehr, sehr viele Kinder einfach in den Verein, die wir sehr gerne aufnehmen und mit denen wir echt sehr, sehr viel Spaß auch zusammen haben. Und dazu kommt jetzt noch, und das ist wirklich ein Meilenstein auch unserer Vereinsgeschichte das neue Stadion, dass wir nach 70 Jahren Aschenbahn endlich auf Tatanbahn laufen dürfen. Da sind wir extrem dankbar, dass die Stadt Hattersheim uns das so zur Verfügung stellt, weil das einfach auch unser Trainingsniveau und Leistungsniveau nochmal deutlich nach oben schrauben wird. Heißt aber auch, dass wir mit einem Materialbestand kommen, der dem einer Aschenbahn gleicht. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip keine wirklichen Hürden. Die Startblöcke, die haben noch die dicken Nägel, die man in die Asche reingehauen hat, und sowas wollen wir halt im neuen Stadion nicht mehr machen. Dazu kommen noch, und auch da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, ne, eine Stabhochsprunganlage, ein Diskusring. Bedeutet aber auch, dass wir jetzt uns, was Stabhochsprung angeht und auch Diskuswerfen und die anderen Disziplinen, einmal komplett neu aufstellen müssen. Da sind wir direkt schon beim Punkt, ne, warum wir mit Fundraising in Kontakt gekommen sind.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Ansatz dann. Damit hast du auch so ein bisschen die Frage geklärt, die mir noch im Kopf brannte, nämlich, warum nehmt ihr nicht eure alten Materialien mit? Weil eigentlich hattet ihr ja was, ne? Aber wenn du es jetzt so gerade erklärst, mit den Nägeln in die Aschebahn, auf einer Tatanbahn Nägel einhauen, dann steigt euch die Stadt wieder quasi ins Zimmer und sagt, Leute, was macht ihr da? Wir haben euch gerade ein schönes Stadion hingestellt, ne? Das geht da natürlich nicht.
Genau so sieht's aus. Und abgesehen davon, wir haben halt bis jetzt auf Aschenbahn noch nicht wirklich Hürdentraining gemacht. Wir haben 2-3 Hürden da stehen, aber das macht halt keinen Sinn auf der Aschenbahn. Speerwerfen, wir haben ein paar Speere, wir haben 1-2 Disken, aber wir können da nicht werfen ohne diese Schutzvorrichtung des Diskusrings. Und diese Dinge sind dann auch, also die Sachen sind teilweise einfach aus Zeiten von anno dazu mal. Deswegen ist das einfach ein Neustart jetzt.
Da habt ihr natürlich unglaublich Glück gehabt, dass ihr da so ein Stadion einfach, naja, was heißt einfach, wahrscheinlich habt ihr hart dafür gearbeitet, ne, dann zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist es schon fertig gebaut eigentlich?
Das ist fertig gebaut. Wir warten jetzt noch auf die Linierung. Die kommt witterungsbedingt jetzt im Frühjahr und dann dürfen wir endlich rein und loslegen.
Okay, weil das ist natürlich richtig, richtig cool und auch nicht so selbstverständlich, dass momentan die Kommunen da nochmal Geld in die Hand nehmen und sowas bauen. Von daher echt ganz cool. Die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, ist, was bedeutet das denn eigentlich für so einen Verein mit 1000 Mitgliedern, wenn ich jetzt sage, ich werfe das alte Material weg, beziehungsweise ich brauche noch ganz, ganz viel Neues. Also wie viel Finanzbedarf ist es denn so in Zahlen mal?
Wir werfen nichts weg. Ne? Wir können extrem viel noch brauchen, mal abgesehen von den Startblöcken. Aber in Summe müssen wir halt mit dem Stabhochsprung eine komplette Disziplin neu ausstatten, ne? Diskus werfen. Wir haben mehr Kinder, ne? Einen riesen Zulauf in der Kinderleichtathletik bis zur U12. Wenn die alle mal größer werden, dann werden uns auch die U14, U16, U18 Altersklassen volllaufen. Entsprechend müssen wir halt auch dann Material anschaffen. Wir reden hier in Summe von ca. 40.000 Euro, die wir da anschaffen müssen und die für den Verein per se einfach erstmal schwierig ist, aus dem Nix zu stemmen. Ne? Es gibt viele Fördermittel, es gibt den Landessportbund, es gibt den Sportkreis Main-Taunus und so weiter. Es gibt schon Förderquellen, von denen wir dann auch Geld bekommen. Aber am Ende des Tages müssen wir halt mit einem Finanzierungsmix arbeiten, aus eben Fördersummen, aus Vereinsrücklagen oder Vereinskasse am Ende des Tages. Und eben kreativen Ideen, innovativen Finanzierungsansätzen, wie auch immer man das nennt. Und so kam man dann irgendwann auch auf das Thema Crowdfunding. Ne?
Trotzdem werde ich nochmal einhaken. Was war die exakte Summe?
Oh, die exakte Summe weiß ich jetzt nicht genau. Also um die 40.000 waren es. Und wir haben fürs Fundraising selber haben wir 11.500 Euro angepeilt. Weil das immer auch so ein Stück weit, du musst ja als Verein, musst du ja einen gewissen Teil auch vorstrecken, damit du Fördersummen bekommst. Und die Summe, diese 11.500, sind mit dem Vorstand eng abgestimmt gewesen und auch steuerlich nochmal beraten gewesen und so weiter. Also wir haben das uns genau überlegt, wie viel wir dann am Ende des Tages aus dem Crowdfunding rausziehen wollen.
Okay, gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gleich zum Crowdfunding einmal über, weil ja halt auch das Hauptthema sein und nicht so viel um Stadion und Leichtathletik gehen. Ihr habt euch ja für die Lösung quasi des Spendensammelns entschieden und es kam ja schon ein bisschen, Daniela hat ja schon eine Einweisung gegeben, was eigentlich Fairplay macht. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal eingehen. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, Chris, was waren denn jetzt so die Gründe, die jetzt eigentlich dafür gesprochen haben, das bei Fairplay oder grundsätzlich als Spendensammlung zu machen? Und was waren dann vielleicht auch Dinge, die euch am Anfang abgeschreckt haben?
Ich glaube, abgestreckt hat uns erstmal gar nichts, weil wir einfach relativ offen an die Sache ran sind. Die Idee ist bei einem Weizenbier am Sonntagnachmittag entstanden. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut, habe ein bisschen recherchiert, welche Möglichkeiten es gibt zum Thema Crowdfunding im Sport. Habe mir so ein paar Gedanken gemacht, aufgeschrieben, Konzept dazu gemacht, ein bisschen gegoogelt, bin relativ schnell auch dann auch auf Fair Play gestoßen und habe das dann mal irgendwann dem Vorstand vorgeschlagen bei uns. Wir haben das diskutiert, es kamen viele Rückfragen. Die Summe, die ich eingangs vorgeschlagen hatte, wurde als zu hoch angesehen, was ich auch verstanden habe dann irgendwann. Und dann haben wir halt den Markt uns angeschaut, welche verschiedenen Anbieter es da gibt. Haben das nochmal in der Runde dann besprochen mit dem Vorstand. Da geht es ja dann auch um Kosten von so einer Aktion und um Reichweite, um andere Fördertöpfe, die man da mit reinnehmen kann. Ja, auch um die Online-Präsenz, ne, die Webseite, die dazu bereitgestellt wird und so weiter. Das Alles-oder-nichts-Prinzip haben wir heiß diskutiert. Also da gab es so ein paar Faktoren, über die wir sprechen mussten. Und dann haben wir uns irgendwann dann doch für Fairplay entschieden.
Dann vielleicht mal in die Richtung von Daniela. Ist das so die klassische Kontaktaufnahme, dass jemand sich Gedanken macht, Fundraising, dann googelt oder eine andere Suchmaschine nutzt und dann irgendwie auf euch stößt? Oder wie nehmen die meisten Vereine zu euch Kontakt auf?
Ja, das ist tatsächlich so das hauptsächliche Ding, was wir oft haben von Projektstarterinnen, die einfach mal gegoogelt haben, ah ja, Crowdfunding. Und genau, das ist nun mal so, dass wir dann relativ weit oben aufploppen. Viele sind aber mittlerweile auch dadurch, dass wir, ne, immer bekannter werden, von irgendwelchen Freunden, bekannten Nachbarvereinen empfohlen. Oder genau, haben es irgendwie auf Social Media mitgekriegt oder haben selbst schon mal ein Crowdfunding-Projekt unterstützt. Genau, das ist immer mal unterschiedlich.
Und wann sollte man aus deiner Sicht als Verein über Crowdfunding nachdenken?
Sobald ein Projekt anfällt, für das es an Geld fehlt. Also wenn ihr jetzt irgendjemand vor diesem Spotify oder sonstigen Anbieter sitzt und denkt, boah, irgendwie, das könnte ich doch jetzt da und dafür benutzen. Und eigentlich wollte ich doch schon immer mal das und das im Verein umsetzen. Ja, why not? Einfach mal irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen und los geht's.
Sehr gut. Und was wären dann so die nächsten Schritte? Also wenn ich jetzt eine Idee im Kopf habe, ich in Anführungszeichen brauche Geld, um mein Vorhaben zu verwirklichen, ich nehme Kontakt mit euch auf, was sind so die nächsten Schritte, die auf mich als Verein dann zukämen?
Also als erstes ist es meistens so, ne, dass du die Projektstarterin einfach mal ein Projekt anlegen können auf unserer Plattform, ganz unverbindlich, sich da mal durchklicken können, sich durchlesen können. Und dann ist eben so der erste große Meilenstein, dass die Projektseite fertiggestellt wird. Da treten wir dann auch genau, ne, sobald wir sehen, ah, der hat dem ein Projekt angelegt, treten wir auch schon in Austausch. Da beginnt quasi dann der Coaching-Prozess. Wir geben schon Hinweise und Tipps. Die ersten schicken die Projektstarterin vielleicht noch in unser Online-Seminar, wo eben auch ganz hilfreich ist zum, ich glaube, Chris war da auf jeden Fall auch am Anfang drin für den Einstieg. Und genau, dann ist halt der erste große Meilenstein die Fertigstellung der Projektseite mit Bildern, mit Texten und Prämien. Und dann planen wir gemeinsam die Unterstützerinnensuche, stellen dann einen Kommunikationsplan auf über die relevanten Kommunikationskanäle. Und ja, dann geht's auch schon an den Start des Crowdfunding-Projekts, das ja dann eine vorgegebene Ziellaufzeit hat. Genau, da wollte ich auch nochmal vorhin kurz einhaken von, ne, weil ein paar Mal der Begriff Fundraising gefallen ist, wo man natürlich schon nochmal auf jeden Fall abgrenzen muss vom Crowdfunding und Fundraising, dass ja doch Crowdfunding durch so einige Prinzipien noch zunutze macht, die das abheben von normalen Fundraising. Und da zählt eben, ne, dann die vorgegebene Laufzeit, das Alles-oder-nichts-Prinzip, das Chris auch schon angesprochen hat und so weiter dazu. Und ja, genau, das ist im Endeffekt der Prozess. Dann geht's los in die Projektphase. Da bleiben wir natürlich auch immer wieder im Austausch. Und dann ist am Ende das Projekt erfolgreich. Und kurz danach wird das gesammelte Geld auf das Vereinskonto überwiesen.
Sehr gut. Also jedem, der das jetzt gerade ein bisschen zu abstrakt war vielleicht, lege ich das absolut nahe, sich mal die Webseite anzuschauen. Und ich glaube, da wird auch nochmal ganz gut erklärt, was man machen muss. Oder man kann sich dort auch Projekte anschauen und mal schauen, was dort passiert.
Genau, also es ist auch wirklich super easy zu handhaben. Wir haben die Projektseite oder unsere Edit-Bereich, in dem ihr die Projektseite dann erstellt, so gehandhabt, dass das wirklich fast jeder, der eine Mail schreiben kann, eigentlich auch auf die Reihe bekommt. Und wenn es doch mal irgendwo hängt, sind wir da auch immer mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen dann nochmal mit Bilder hochladen und Co. Das ist ja nicht jeder bei uns irgendwie so internetaffin wie irgendwie Chris und seine Abteilung. Ne? Wir haben auch Projektstarterinnen Ü60, Ü70, die das auch hinbekommen. Von daher, genau, schaut es euch einfach mal an und das ist auf jeden Fall gut machbar.
Dann fragen wir doch jetzt gleich nochmal in der Praxis nach, Chris, wie war es denn, quasi alleingelassen vor einer Fairplay-Seite zu sitzen und ein kostenloses Online-Seminar zu besuchen? Kannst du es empfehlen oder würdest du sagen, naja, es gibt auch schon noch Punkte, da kann man nochmal dran rumschrauben?
Also ich muss sagen, ich wurde, als ich mich anfangs informiert habe und die Seite durchgelesen habe, schon sehr gut abgeholt und mitgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sehr gut durch den Prozess einfach durchgeführt wurde von Anfang bis Ende dieser Crowdfunding-Aktion, sodass ich es eben auch gut dann beim Vorstand präsentieren konnte. Das hatte ich bei anderen Seiten, auf denen ich so geschaut habe, nicht. Aber das Grundverständnis habe ich mir größtenteils halt bei Fairplay dann irgendwie so geholt. Ich wollte nicht anfangen, bevor ich nicht dieses Anfangsseminar da auch gemacht habe. Auch wenn mir das ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel dann gebracht hat, weil ich von der Webseite selber schon relativ viel wusste. Aber es hat nochmal so eine Bestätigung gegeben und dann auch so ein bisschen die Motivation dann geschürt, zu sagen, so jetzt, das kriege ich hin, das mache ich jetzt packe ich an und geht's los. Ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und Sachen aufgeschrieben und mir so die Ideen und Strukturen überlegt, wie das Ganze ablaufen soll. Ne? Also die Unterstützung war von Anfang an eigentlich eine sehr gute. Und auch diese regelmäßigen Gesprächstermine, die wir dann hatten, am Anfang, glaube ich, alle 2 Wochen, dann jede Woche den Austausch, die Hilfestellungen, ne, die Excel-Tabellen, die man dann so kriegt, in denen man arbeiten kann, um den Kommunikationsplan zu machen und so weiter. Also da wird es wirklich viel Unterstützung dann auch da gewesen.
Genau, das ist auch, variiert auch immer ein bisschen von eurer Zielsumme dann. Wir sprechen bei uns intern ab 15.000 Euro von einem Großprojekt. Und genau, Chris war eben von am Anfang eher in dieser Größenordnung, dann ist es doch nur ein bisschen runtergegangen. Deshalb, genau, haben wir da auch so wiederkehrende Meetings. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, er muss hier jetzt alle 2 Wochen mit uns sprechen. Aber genau, das ist eben eher, wenn es so über 15.000 20.000 Euro geht, stecken wir eben noch mehr Zeit in die Projektvorbereitung, weil wir eben wissen, dass das das A und O ist, damit das Projekt dann am Ende auch erfolgreich ist. Und wenn es ein kleinerer Finanzierungsbedarf um die 5.000 Euro ist, dann genau, liegt da die Vorbereitungszeit eher bei 1 bis 2 Calls, wo man sich zusammen austauscht und ein paar Mails hin und her schreibt, wenn nochmal offene Fragen sind. Und genau, da dreht sich es dann eher so um 2 bis 3 Wochen Vorbereitung, wobei das natürlich immer variiert.
Ich glaube, das haben wir verstanden. Jetzt würde ich nochmal, aber trotzdem mal auf so ein paar Begriffe eingehen, die jetzt schon gefallen sind. Also wir hatten das Wort Coaching heute schon. Wir haben über das Wort Kommunikationsstrategie schon gesprochen. Jetzt haben wir gerade gehört, es gibt Excel-Listen. Jetzt versuchen wir das mal nochmal ein bisschen greifbarer zu gestalten, glaube ich, für die Vereine, die das erste Mal hören. Es kann ja auch sein, dass es Vereine gibt, die das alleine stemmen wollen, auch nicht mit euch zum Beispiel, und dann sagen, naja, wenn ich das jetzt alleine für mich gestalten möchte, was sollte ich denn so bei der Planung beachten? Was sind so die wichtigsten Punkte, auf die ich achten muss? Also man könnte auch sagen, wie geht man eigentlich strategisch am besten vor bei dem ganzen Thema? Vielleicht kannst du uns da dann jeder nochmal abholen, nochmal so ein paar Ideen liefern, was da so auf euren Excel-Listen zum Beispiel draufsteht.
Strategisch, ne, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, sind wir ja die Experten und nehmen euch da von Anfang an mit. Das heißt, wenn die Vereine oder der Projektstarter irgendwie die Idee hat, einfach mal ein Projekt anlegen und dann fertigen wir euch schon so ab, dass wir euch da strategisch einordnen und ihr dann davor, ne, jetzt nicht alles zu sehr zerdenken müsst. Alles in allem, ne, ist begleiten wir euch da von der Projektanlage bis zur Kommunikationsplanung mit verschiedensten Tools. Ne? Bei der Projektseite, die wir gestalten, da geht es erstmal so darum, dass eure Vision, eure Mission, warum ist euch das so wichtig, warum ist es euer Herzensprojekt, warum es sollten Leute euer Projekt unterstützen, geht es erstmal darum, dass da drauf zu kriegen. Ne? Da kann man auch persönlich und emotional werden. Und da helfen wir dann auch nochmal, geben auch nochmal so Schubse in die richtige Richtung. Und wenn wir dann ne, zur Kommunikationsplanung kommen, da stellen wir dann verschiedene Tools zur Verfügung. Das sind dann ne, gerade die Liste, die irgendwie Chris noch meinte. Das ist bei kleineren Projekten auch eher nur ein DIN A4-Blatt, ein Kommunikationsplan, wo wir eben in den 5 Phasen der Crowdfunding-Kampagne, das ist der vor der Kampagne, der Projektstart, die Projektmitte, die Endphase quasi, die der Endspurt und nach dem Crowdfunding-Projekt, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Und da stellen wir euch auch so einen Plan zur Verfügung, wo die Projektstarter dann eintragen, wann sie über welche Kanäle mit wem kommunizieren, weil wir einfach gemerkt haben, dass es ja wichtig ist, das von Anfang an richtig geplant zu haben mit dem ja, mit dem Kommunikationsplan und dann kann man das strukturiert planen und ja, hat eben einen Einblick in den, das, was der Projektstarter zu planen und kann dann nochmal zu den einzelnen Phasen Hinweise geben und ja, welche Kanäle vielleicht dann noch doch noch angesprochen worden sollten. Also das ja, da geben wir eigentlich immer die richtigen Tipps und Hinweise noch, damit das Ganze strategisch wird. Der Projektstarter an sich, ne, da braucht ihr euch eigentlich noch gar nicht so viel strategische Gedanken zu machen. Da lenken wir euch dann gemeinsam in die richtige Richtung und geben euch zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Input, damit euer Projekt quasi erfolgreich wird.
Sehr schön. Das ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau gewesen. Also, ne, Fairplay macht alles für dich. Ich bohre trotzdem noch mal ein bisschen nach. Es tut mir vollkommen leid, aber das war jetzt natürlich sehr, sehr schön, das All-Inclusive-Paket, aber gar nicht so praxisnah, wie wir uns das hier wünschen für die Leute, die noch gar keine Ahnung haben davon. Vielleicht gehst du noch mal auf ein, zwei Teilaspekte drauf ein. Du hast jetzt natürlich wieder über Kommunikationspläne gesprochen und wie ihr unterstützen könnt, aber vielleicht gibt es ja doch so ein, zwei Punkte, die man so als ja, konkrete Bausteine sich mitnehmen muss, um dann doch mal zu starten. Weil nicht jeder wird schlussendlich ja auch mit euch zusammenarbeiten oder hat vielleicht gar keinen Zugang zu dem Thema jetzt am Anfang.
Genau, also es ist wichtig für die Leute zu sehen, warum sollten sie dieses Projekt unterstützen. Und deswegen sagen wir den Projektstartern eben, ne, versucht doch mal klar zu werden oder zu formulieren, wo du mit dem Projekt hin willst. Ne? Es geht ja nicht nur um den neuen Trikotsatz oder nicht nur um das neue Leichtathletikmaterial, sondern es geht darum, dass Chris die Jugend fördern will und voranbringen will und sich etablieren will in dem Land. Und das hören wir oft schon so raus in den ersten Gesprächen mit den Projektstartenden. Und dann geht es eben darum, das auf die Projektseite zu bringen, damit es auch für Leute von außerhalb klar wird und nicht nur für euch aus dem Verein.
Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Anfangspunkt. Das heißt, ich muss versuchen, nicht nur zu sagen, hey, ich brauche das Geld, sondern ich muss auch gut und glaubhaft transportieren, wofür denn und was ist der Purpose dahinter, also der Zweck.
Ja, genau.
So. Wie ist dann der Schritt 2? Wenn ich das dann habe, dann muss ich mir überlegen, ja, was biete ich den Leuten erstens an oder wie erreiche ich die Menschen richtig?
Genau. Genau, der erste Punkt ist quasi, wir haben die Projektseite gestaltet, wir haben die Leute abgeholt, die wissen, warum sie uns unterstützen sollten. Und dann muss man den Personen auch klar machen, wo sie auf das Projekt aufmerksam werden. Oder man muss die Leute erstmal abholen und das kommunizieren, weil ne, ein tolles Projekt, eine tolle Projektseite bringt einem nichts, wenn die Leute nichts davon erfahren. Und deshalb planen wir dann noch gemeinsam die Unterstützerinnensuche.
Genau, jetzt hast du das Wort Projektseite ja schon mal angegeben. Und ich glaube, also da kann jetzt Chris wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Das ist nicht immer die Vereins-Homepage, die man vielleicht dafür nutzen kann. A, weil vielleicht keine Zeit dafür da ist, aber auch die Templates gar nicht da sind. Ihr macht ja auch noch viele Services im Hintergrund, die man jetzt gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Würdest du sagen, dass das Thema Vereinsseite zum Beispiel eines der absoluten Key-Elemente ist? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mir jetzt eine Seite angucke oder wenn ich jetzt quasi von einem Projekt höre, gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das quasi analog am Ort, dann brauche ich sowas nicht, oder ich habe es halt digital irgendwo. Und da muss ja schon ein gewisser Aspekt da sein. Und dann hilft es, glaube ich, aus eurer Sicht oder sag ich mal, dem Verein auch grundsätzlich ja auch, wenn sie sehen, okay, hier hat jemand schon was Fertiges programmiert, ich muss es eigentlich nur nutzen, es gibt wie ein Standard-A-Muster und das kann man aufsetzen. Also aus meiner Sicht zumindest, wenn quasi Pascal gerade davon gesprochen hat, was ist eigentlich so der Hauptzweck oder der Hauptvorteil davon, ist die Webseite halt schon ein großer Punkt. Und damit reine ich nicht nur der Inhalt, sondern auch einfach die technische Umsetzung. Oder sehe ich das falsch? Also ihr müsst ja, wenn ihr am Markt jetzt seid, auch irgendwie schon was sehen, wo ihr einfach den Vorteil gegenüber den normalen Vereinen habt, so würde ich es mal ausdrücken.
Also das ist quasi genauso diese Plattform und diese Fördertechnologie, die wir entwickelt haben, um Crowdfunding eben auch allen zugänglich zu machen und nicht nur dem IT-Experten und dem Computerexperten oder Expertin, sondern das sind dann vorgefertigte Felder, wo wir, ne, wo steht Projekttitel, dann schreibe ich da meinen Projekttitel rein, wie so ein Feld wie bei der E-Mail, wo man die E-Mail-Adresse reinschreibt und dann kann man oben rechts auf Vorschau klicken und dann seht ihr schon, wie das dann am Ende aussehen wird. Also man hat für alles einen einzelnen Bereich und einzelne Textfelder vorgefertigt, in die ihr dann das jeweils eintragen könnt und das so dann ganz einfach machbar ist und genau, dass dann am Ende transparent aufgeschlüsselt ist für die Unterstützerinnen, was mit dem Geld geschieht, was mit dem Projekt geschieht und so weiter. Also ne, da haben unsere Seiten immer denselben Aufbau, wo wir auch schon herausgefunden, evaluiert haben, dass es eben so wichtig ist und richtig ist, wie das da steht und so ausreicht, damit das Projekt dann gut dargestellt ist und klar wird, was mit dem Geld passiert und warum es unterstützenswert ist.
Dann würde ich vielleicht noch mal einmal, wenn wir jetzt auf den letzten Punkt, glaube ich, der Liste kommen, reingehen, nämlich auf das Thema Kommunikationsstrategie. Und Chris, da du die ja umgesetzt hast, bist du jetzt der perfekte Ansprechpartner, um uns auch einmal zu sagen, was da denn so auf diesem Access-Sheet so alles draufsteht. Also welche Option hattet ihr denn und warum habt ihr euch für genau diese und jene Option entschieden? Also merkst du, die Frage ist wieder größer, aber ich gebe dir die Freiheit, alles zu antworten, was du jetzt möchtest.
Also zunächst nochmal, die Projekt-Webseite war für uns auch ein ausschlaggebender Punkt, bei Fairplate anzufangen, weil die wirklich super strukturiert ist und sehr übersichtlich und einfach zu lesen, auch einfach zu bauen. Und das war auch schon die wesentliche Säule für die Kommunikationsstrategie. Ne? Das ist der Dreh- und Angelpunkt von so einem Projekt, eine Webseite zu haben heutzutage. Und die haben wir auch dann wirklich gnadenlos ausgenutzt, sage ich mal. Also wir haben die quasi überall hin verlinkt, wo es ging. Wir haben einen schönen vorstrukturierten Kommunikationsplan bekommen. Die Aktion wird dann in Phasen eingeteilt. Und in jeder Phase macht man halt dann bespielt man die verschiedenen Kanäle, die man dann hat. Ne? Und wir haben bei uns über die Social Media Plattformen hier mit Instagram und Facebook schon eine relativ große folgende Fanbasis, sage ich mal. Ja. Wir haben natürlich viele Kontakte auch im Verein, ne, die wir über E-Mail-Adressen, über persönliche Telefonate und Ansprachen abarbeiten konnten. Wir haben die ganzen WhatsApp-Gruppen mit den Eltern der Kinder drin, die wir auch als zentrales Kommunikationstool dann identifiziert haben und regelmäßig auch bespielt haben. Ne. Der WhatsApp-Status selber ist ein fantastisches Element, um mit 10, 11, 12 Trainern immer wieder das gleiche Bild zu posten. Wir haben versucht, in der Bildsprache einheitlich zu bleiben. Wir haben ja bei uns zum Glück die einzigartige Cora, die bei uns den Instagram-Auftritt macht und die da grafisch-visuell auch wirklich top ist und uns da sehr unterstützt hat. Dadurch konnten wir halt mit dieser einheitlichen Bildsprache auch sehr viele Leute erreichen und haben einen hohen Wiedererkennungswert auch gehabt, ne? Wir sind auf den Freitagsmarkt und haben dort mit irgendwie 20, 25 Kindern unseren Schlachtruf einmal abgerissen und sind dann mit der Spendenbox rumgelaufen. Das gleiche haben wir die Woche drauf am Weihnachtsmarkt nochmal gemacht. Also da war schon eine sehr hohe Dynamik auch in der Stadt. Wir haben Plakate aufgehangen in der Stadt und quasi über diese Printwerbung und Flyer verteilen auch nochmal einiges an Bekanntheit bekommen. Also wir haben schon versucht, uns breit aufzustellen und einfach mal gesehen zu werden. Was natürlich auch ein Stück weit ins Stadtgespräch gepasst hat, weil das neue Stadion ja jetzt auch so gut wie fertig ist. Also es kamen viele Dinge zusammen und das haben wir halt dann einfach entlang von einem einfachen Zeitstrahl, sag ich mal, und dem Projektverlauf durchgeplant, ne, und dann halt auch umgesetzt, relativ stringent, ne?
Klingt auf jeden Fall ganz gut und auch schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür, weil das klingt nach einigem Aufwand, den ihr reingesteckt habt. Aber das muss man wahrscheinlich machen, wenn man so ein bisschen der Bittsteller ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch so eine kleine Beziehung von Leistung zu Gegenleistung, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt die Möglichkeit, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das bei allen Möglichkeiten so ist, über Fairplay oder über Crowdfunding-Plattformen, dass ihr ja auch Aktionen einstellen konntet, durftet. Das heißt, bei euch allgemeine Produkte oder Coupons oder auch Trainingskleidung, die man irgendwie bekommt, Autogrammkarten, beziehungsweise ich glaube, gab auch noch mal ein Tauziehen gegen die Trainer oder sowas, also so Sonderaktionen. Jetzt mit ein bisschen Abstand zur Aktion, gab es irgendwas, was du herausheben kannst, was du besonders empfehlen kannst, was super funktioniert hat und irgendwas vielleicht auch, wo du sagst, naja, hätte man sich eigentlich sparen können?
Also die Prämiensuche war schon sehr lustig, weil wir teilweise auch dann Kinder gefragt haben, was die so mal gerne sehen möchten, was der Trainer mal macht. Wir haben Glück gehabt, dass wir mit dem Sperrwurf-Europameister davor noch ein Meet and Greet gewonnen hatten und der uns ein paar Autogramme gegeben hat, die wir auch verkaufen konnten und verkauft haben. Diese Prämienerstellung war anfangs noch, also da hat Daniela dann auch nochmal gesagt, dass wir ein, zwei Prämien noch mehr bräuchten. Daraufhin wurden wir erst richtig kreativ und haben uns ein paar Sachen einfallen lassen. Am besten verkauft hat sich dann, also am häufigsten verkauft, so rum, hat sich das verdammt gut durch Karma. Das hatte ich irgendwo von einer anderen Aktion abgeschrieben. Am zweitbesten verkauft hat sich die Stabhochsprungschule tatsächlich, ne? Also quasi der neue Sport in Haddersheim, den wir dadurch halt auch ein bisschen bekannter gemacht haben. Ansonsten hatten wir noch das lauthals Danke von den Kids, also quasi eine Aktion, bei der die Kinder dreimal lauthals irgendwie Danke, Danke, Danke schreien im Rahmen des Schlachtrufs beim nächsten Wettkampf. Aber auch ein historisches Trikot und die Unterschriften vom Europameister, die liefen ziemlich gut. Also wir hatten schon ein paar lustige Sachen dabei. Das Tauziehen wurde tatsächlich nur einmal gekauft. Dafür wurde aber auch einmal gekauft das Müllsammeln rund ums Stadion. Also das hängt ein Stück weit auch dann von der Spendenbereitschaft und von den Leuten ab, die da sich einbringen, was die so möchten. Wir waren aber grundsätzlich offen, alles Mögliche umzusetzen. Also wir hatten alles gemacht. Wir haben auch die Ice Bucket Challenge für die Trainer nochmal angeboten. Die wurde auch nur einmal gekauft, was dazu führt, dass jetzt nicht ein Trainer, sondern eben vier Trainer da unter einmal müssen. Ja, also wir waren bereit, alles zu geben.
Warst du denn auch im Siegerteam beim Tauziehen dann am Ende?
Natürlich habe ich nicht gewonnen. Die Kinder waren viel stärker als ich. Aber das ist ja klar bei den Trainern.
Naja, alles Fliegengewichte im Stabhochsprung und beim Speerwerfen, schon genau. Klar.
Fliegen von alleine darüber.
Ja, auf jeden Fall fand ich die Aktion cool und ihr nehmt, glaube ich, auch daraus schon ein bisschen, also umso kreativer, umso lustiger, umso besser. Manchmal muss man auch, glaube ich, ein bisschen leiden. Ihr wisst, aus dem Trash-TV, Leidensfähigkeit wird meistens hoch angesehen. Bedeutet nicht, dass ihr irgendwelche komischen Dinge essen müsst, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der nochmal überlegt, ob er vielleicht nochmal im Winter irgendwo durch den kalten See schwimmen möchte oder solche Sachen, dann könnte man das zum Beispiel gut verbinden.
Fahrrad.
Hattest du dir das auch überlegt? Wolltest du das
ja, mit dem Fahrrad, ja, genau, mit dem Fahrrad im Winter durch Haddersheim zu fahren.
Ja.
Hat aber keiner genommen, dank.
Wie viel kostet es denn? Das muss ich nochmal nachfragen.
Das wären, glaube ich, 35 Euro gewesen.
Und wie viel ist denn die Strecke?
Einmal durch Haddersheim ist so 1,5 Kilometer wären das wahrscheinlich.
So, Pascal, du kennst das Haddersheim ja besser. Ist das gebirgig? Lohnt sich das? Also kriegt er genügend Wärme oder ist es dann schon so am Berg und mit einer Abfahrt, dass es richtig eklig wird?
Da bin ich überfragt.
Eher flach.
Ja, siehst du, da ist der Fehler im System eindeutig.
Ja, genau, also.
Nee, aber sehr schön. Vielleicht Chris, noch mal eine Sache, du hattest es ja gerade schon erwähnt gehabt, was er so als Aktion gemacht hat. Was mir so hervorgestochen ist oder was mir eigentlich im Gedächtnis geblieben ist, auch aus unseren Vorgesprächen ist, ich glaube, dieses professionelle Fotoshooting ist, glaube ich, ein entscheidendes Element bei euch gewesen. Hat es ja auch schon, sage ich mal, eure Koryphäe dann nochmal an der Stelle auch Instagram-mäßig gelobt. Das war das eine. Und was du noch nicht erzählt hast, ihr habt es ja sogar bis ins Radio geschafft. Wie ist es da dazu gekommen?
Auch da hat unsere einzigartige Cora den Link oder die ist halt aufmerksam geworden auf die Aktion und hat mir dann den Link geschickt und ich habe mich dann online da einfach registriert und dann wird man gebeten, eine Sprachnachricht aufzunehmen. Habe ich dann auch gemacht und mit zwei, drei Sätzen kurz erzählt, worum es bei uns geht und daraufhin wurden wir dann tatsächlich auch im Radio gespielt an einem Sonntagabend. Ich habe das selber nicht live gehört leider, aber ein Kumpel von mir hat dann irgendwie haben wir geschrieben, warum ich denn jetzt im Radio bin am Sonntagabend. Und dann wurde mir alles klar. Ja, also wir haben 3, 4 Radiosender angeschrieben und gefragt, ob die irgendwas bespielen wollen von uns. Man muss halt ein Stück weit auch ein Glück haben, einfach, dass man solche Aktionen auch mal bekommt, ja.
Martin, du hast leider gerade absolut besten, das beste Wortspiel liegen lassen. Mit der Coryphäe wäre es eigentlich gewesen. Der war so schlecht, den muss ich jetzt bringen.
Ja, mach das. Alles gut, du darfst es.
Nehme ich mit.
Ja. Sehr gut. Also das klingt ja soweit schon so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch, ne? Ihr habt euch dran gesetzt, habt versucht, natürlich die Aktion bekannt zu machen, hattet ja, am Ende auch gute Beispiele mit der Unterstützung von Fairplayed, die ihr umsetzen könnt und habt die Summe am Ende erreicht. Vielleicht, du hast vorhin das Alles-oder-Nichts-Prinzip angesprochen. Ne? Ihr hattet 11.500 als Ziel schlussendlich. Was wäre also passiert, wenn es nur 10.000 gewesen wären?
Dann wäre alles Geld wieder zurück an die Spender geflossen und wir hätten gar nichts bekommen davon. War für uns keine Option. Also wir wollten das unbedingt schaffen und haben auch gerade gegen Ende hin nochmal ein paar Kommunikationsbomben, sag ich mal, die wir gezündet hätten. Haben aber nicht gemacht. Wir haben ja statt nach 20 Tagen, nach 10 Tagen bereits unser Ziel erreicht und dann kamen noch so ein, zwei Spenden nachgetröpfelt, sag ich mal. Und wir haben dann auch gemeinsam entschieden, ne, auch mit dem Vorstand zusammen, dass wir es dann jetzt dabei belassen, weil man muss ja eine Kuh nicht melken, bis sie umfällt, sondern man kann ja dann noch akzeptieren, wenn man die Summe erreicht hat, dass jetzt auch gut ist. Und in dem Sinne, haben wir das dann auch abflauen lassen, sage ich mal, ja.
Aber das heißt auch, so ein gewisses Risiko, nenne ich es mal, ist jetzt natürlich dabei. Man betreibt einen gewissen Aufwand und am Ende steht man möglicherweise mit nichts dann da. Das ist so ein bisschen die Gefahr dahinter. Das kann passieren. Und vielleicht Daniela, wie oft passiert sowas denn? Habt ihr da Zahlen zu?
Ja, also bei uns werden 90% der Projekte erfolgreich. Das heißt, ne, also ja, es werden 90% der Projekte erfolgreich. Genau, das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist eben, ne, auch eines dieser Prinzipien, das eben den klaren Unterschied macht zu dem Fundraising, was ich vorhin auch schon kurz angesprochen hatte. Das heißt eben, man setzt am Anfang einen klaren Projektzeitraum fest, Laufzeit dann irgendwie 20 Tage jetzt im Fall von Chris und eine klare Zielsumme, 11.500 im Fall von Chris und sagt dann, genau, in diesen 20 Tagen muss diese Zielsumme erreicht werden und wenn nicht, werden alle Unterstützungen wieder rückabgewickelt. Das hat zum einen den Vorteil, dass transparent geschaffen wird gegenüber den Unterstützerinnen, weil, ne, wenn Chris jetzt nur 1.000 € gesammelt hätte, dann hätte er eine Hürde kaufen können oder I don't know, was eine Hürde kostet, aber auf jeden Fall nicht so viel, dass er ne, die Nachwuchsförderung in der Leichtathletik da vorantreiben kann. Und das ist eben, deswegen ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um der das Crowdfunding ausmacht und diese demokratische Art der Finanzierung ausmacht, dass eben dann auch Transparenz ist, was mit dem Geld geschieht. Und ja, genau, dass das dann auch umgesetzt werden kann, das Projekt.
Also das war tatsächlich auch eine der Hauptwiderstände, die ich hatte am Anfang, dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, gegen die ich teilweise auch dann kämpfen musste. Weniger bei uns im Vorstand. Die haben zwar auch gesagt, warum macht man das so und haben dann die Argumentation verstanden. Aber so also außenrum auch, ne? Was soll denn das? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe mich da ein bisschen dann auch ja, im Vertrauen auf Daniela und auf Fairplay leiten lassen und gesagt, komm, wir machen das jetzt. Weil das gerade gegen Ende hin auch nochmal eine unglaubliche Dynamik erzeugt hat oder hätte wahrscheinlich für uns, ne? Nach dem Motto, ey, wir müssen das schaffen jetzt, wir wollen das Geld haben, komm, auf geht's, wir fragen nochmal jemanden und wir gehen nochmal auf den nächsten zu und wir machen hier nochmal eine kleine Aktion. Da entwickelt sich dann eine ziemlich große Dynamik, die bei uns von Anfang an da war, weil alle von Anfang an auch Angst hatten, dass wir es nicht schaffen. Ja, entsprechend hat man von Anfang an auch schon versucht, Gas zu geben. Und man erzeugt dadurch so einen gewissen zeitlichen Druck, jetzt wirklich auch alle anzusprechen und das auch jetzt zu machen und nicht erst nächste Woche, wenn man mal Zeit hat. So gesehen ist das ein wesentliches ja, Erfolgsmodul, sage ich mal, von dieser Crowdfunding-Geschichte. Und da würde ich auch allen empfehlen, sich dadurch nicht entmutigen zu lassen, wenn man jetzt mal selber vor dem Vereinsvorstand steht und so eine Aktion plant oder durchmachen möchte. Das kann man wirklich sehr, sehr gewinnbringend einsetzen.
Ja, ganz genau. Also Chris, das war richtig aufmerksam im Online-Seminar, hat schon alles mitgenommen. Das ist eben genau noch der zweite Punkt, das Alles-oder-nichts-Prinzip, dass eben dadurch dann die ne, positiver Druck bei den Unterstützerinnen erzeugt wird und dadurch dann die gerade gegen Ende des Projekts man sich das nochmal richtig zunutze machen kann. Und ne, falls jetzt die eine oder andere Person da zu Hause ist und denkt, oh nein, dann gehe ich am Ende leer aus. Wir schauen vor dem Projektstart da auch nochmal gemeinsam drauf und evaluieren die Zielsumme gemeinsam, ob das jetzt total utopisch ist, ob die vielleicht sogar zu gering ist, weil wenn ihr tief stapelt, dann bringt euch das Crowdfunding auch nicht und ihr holt auch nicht das Maximale aus eurem Projekt raus. Also da schauen wir dann auch gemeinsam drauf, dass es eine forsche Zielsumme ist, aber auch eben eine realistische.
Darf ich denn mehr als meine Summe behalten?
Ja, genau. Also ihr könnt auch oder man kann auch immer mehr sammeln als die angestrebte Zielsumme und erhält das dann auch am Ende auf seinem Projektkonto.
Also ihr merkt schon, wir sind wieder mittendrin in der Psychologie- und Marketing-Welt. Haben wir auch schon mal Folgen zugemacht oder eine Folge im Speziellen zugemacht. Aber trotzdem muss ich natürlich hier nochmal einhaken. Also klar, dieses All-or-Nothing-Principle, was ja jetzt eigentlich dahinter steht, quasi, wie ihr es genannt habt, positiven Zug zu erzeugen, das kann man jetzt auch nochmal, sag ich mal, anfragen, ob das positiver Druck ist, aber zumindest ist es erwiesen, dass es hilft. Es limitiert einen natürlich auch. Also Chris hat ja gesagt gehabt, ey, wir waren nach 11 Tagen von 20 Tagen fertig. Und eigentlich hat er auch gesagt, wir wollten höher starten. Das wurde dann reduziert. Was jetzt die Beweggründe sind, da können wir gleich noch drüber besprechen. Aber es war ja auch nicht wirklich möglich, dann mehr Geld zu raisen. So, und eigentlich war es ja aber nötig, weil wir reden zwar hier von einem Finanzierungsmix, aber es wäre doch cool gewesen, wenn ich die ganze Energie, die ich quasi in das Projekt reingeleitet habe, am Ende auch genutzt hätte, um den maximalen Output zu machen. Und durch diese Limitierung ist das ja jetzt schon verhindert. Und vielleicht, Chris, jetzt bist du ja so danach, also im, sag ich mal, ein paar Monate schon nach der Aktion, oder nicht ein paar, naja, sagen wir mal ein paar Wochen nach der Aktion. Jetzt hast du das ja schon mal so setteln lassen. Du weißt es, was ihr noch für Folgekosten habt, wie ihr jetzt gerade um Geld sucht. Bereust du es so ein bisschen, dass ihr nicht höher gegangen seid? Oder sagst du, nee, Martin, da sind andere Sachen entstanden, die uns eigentlich viel weitergebracht haben, die wir gar nicht erwartet hatten, eigentlich mit der Aktion.
Also ich bereue es nicht. Im Nachhinein ist man zwar immer ein bisschen schlauer, aber ich glaube, dass diese 11.500 waren die zu dem Zeitpunkt vernünftigste Lösung, die wir hätten finden können. Und da bin ich auch froh, dass ich ne, mit dem Vorstand auch genug Sparring hatte, um das vernünftig auch anzusetzen. Sicherlich im Nachhinein kann man sagen, wir hätten mehr geschafft. Ich glaube auch, dass wir da ein bisschen mehr geschafft hätten. Aber man weiß es im Vorfeld einfach nicht. Und die Erfahrung, die muss man halt dann wahrscheinlich irgendwie selber auch machen. Die Daniela hat mir zwar auch geholfen, ne, beim Thema hier so, Zielsumme finden. Aber ich glaube, so wie es war, war es jetzt echt gut. Und beim nächsten Mal kann man das noch ein bisschen realistischer einschätzen vielleicht. Ne. Wir haben durch diese Aktion, ne, um auf deine zweite Frage da einzugehen, natürlich noch eine ganze Menge positiver Nebeneffekte auch gehabt. Ne? Also wir haben noch weitere Sponsoren, die wir zum Teil noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben Sponsoren, die erst im Nachgang dann auf uns zukamen und gesagt haben, hier, wir wollen auch noch was machen. Mit ein, zwei sind wir jetzt gerade noch im Gespräch. Fürs Teamgefühl ist es natürlich toll. Ne? Die freuen sich jetzt alle drauf, im Sommer dann die Ice Bucket Challenge zu sehen und die Stabhochsprungschule und diese ganzen lauthals Danke von den Kids-Geschichten. Also da ist noch eine ganze Menge an Prämien, was wir abarbeiten müssen, was unsere Gemeinschaft halt auch stärken wird. Also auch das ist ein ganz tolles Ding. Und was man nicht vergessen darf, wir haben durch das ganze Material, was wir produziert haben, ne, diese ganzen Bilder und Textbausteine und so, haben wir natürlich einen ordentlichen Fundus an Inhalten, die wir bei anderen Spendenaktionen auch platzieren können. Ja? Also es gibt immer mal wieder irgendwelche größeren Firmen, die damit Werbung machen, ehrenamtliche Projekte zu unterstützen. Und irgendwelche Programme und Wettbewerbe machen. Und da sind wir natürlich bestens aufgestellt jetzt mit dem Bildmaterial und Textbausteinen, die wir haben. Da sind wir auch im Rennen momentan bei zwei, drei von diesen größeren Firmen. Und das hilft halt einfach, weil man nach ein, zwei Minuten das Material von der ersten Spendenaktion direkt fürs nächste nehmen kann, ohne nochmal groß was dazu zu machen. So gesehen hat das schon sehr viele positive Nebeneffekte gehabt. Ne? Abgesehen davon glaube ich, dass auch das auch sehr gut für den Ruf eines Vereins ist, ne? Wenn man sieht, die halten zusammen, die überlegen sich was gemeinsam und stehen da einfach auch für ihren Zweck ein. Ne? Tolle Nebeneffekte.
Ja, richtig schön, dass du das auch schon ansprichst, Chris, weil das ist auch immer was wir auch unseren Projektstarterinnen, sobald sie ein Projekt anlegen, eben mitgeben wollen, dass es na, eben nicht nur um das reine Geld, das am Ende zusammenkommt, geht, sondern dass Crowdfunding eben darüber hinaus noch viel, viel weitreichendere Effekte für den Verein mit sich bringt. Und das ist, ne, so die hauptsächlichen Gründe sind da eigentlich immer, die genannt werden, die Aufmerksamkeit, die auf dem Sport und dem Verein liegt. Das ist gerade das Gemeinschaftsgefühl, was Chris auch beschrieben hat, dass man ne, auch so ein bisschen Zuspruch bekommt für das, was sie machen. Ne? Eigentlich jede Unterstützung, die auf das Projektkonto kommt, ist ein Zuspruch für euer Projekt und für das, was ihr macht. Und das Buchstuch dafür, ey, das ist ja richtig cool, was die SGDJK da macht, dass sie ihre Kinder da im Leichtathletik voranbringen wollen. Und das macht was mit einem und dem Verein. Und davon kann man eben langfristig noch profitieren.
Ganz, ganz toll war auch die eine Spende von einem anderen Leichtathletik- und Triathlonverein aus Aschaffenburg, die gesagt haben, hier super Aktion, die er da macht. Ne? Die haben was gespendet und haben angeregt, dass man sich gegenseitig bei Wettkämpfen mal besucht. Ne? Jetzt haben wir mit Triathlon nichts am Hut, aber mit Leichtathletik halt schon. Und so gesehen waren wir jetzt auch schon beim Waldlauf mit denen im Februar. Und auch eine ganz tolle Geschichte, die daraus entstanden ist. Ne?
Was du als Zuhörer nicht gesehen hast, die Daniela hat eben auch die ganze Zeit genickt, als der Chris was gesagt hat zum Thema Spendensumme und das Richtige finden. Und da wäre mehr drin gewesen. Von daher, ja, das ist schon mal gut. Mich freut es vor allem auch, dass ihr ja durch diesen Auslöser quasi der Crowdfunding-Aktion auch jetzt Anlässe gefunden habt, um wieder in den Austausch zu kommen. Ne? Also du hast das Thema Sponsoring Unternehmen angesprochen. Du hast gesagt, ihr könnt Materialien neu ja, benutzen oder weiterverwenden, was ihr an Plänen habt, an Fotos habt und so. Das zeigt natürlich auch, und du hast es aber gesagt, der Stellenwert des Sports rückt wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rein. Klar, so ein neues Stadion immer ein guter Anlass, um auch dann medienwirksam aufzutreten, ne? Aber man bekommt so eine gewisse Grundsichtbarkeit. Und du hast jetzt gerade eben ja auch schon, ich spanne den Bogen nochmal zurück, über so ein paar Aktionen gesprochen, ne? Ice Bucket Challenge und Stabhochsprung-Schule, die im Sommer kommen. Vielleicht nochmal Richtung Daniela. Das waren jetzt ja schon ein paar kreative Ideen. Hast du vielleicht noch so ein, zwei ganz kreative Beispiele von anderen Vereinen, wo du sagst, Mensch, das war der absolute Brüller. Da lagen wir in der Redaktion quasi auf dem Boden lachend, als wir gesehen haben, dass die das anbieten.
Da war Chris tatsächlich schon mit Jonglieren mit einer heißen Kartoffel eigentlich schon heiß im Rennen. Also das ist eigentlich kaum zu toppen, aber genau, es gibt auch, das ist eigentlich doch Chris schon so ein Paradebeispiel. Fällt jetzt akut sonst kein anderes Lustiges mehr ein, aber was ich nochmal ansprechen würde, ist generell nochmal das Prämienprinzip, weil wir, glaube ich, da sehr vorschnell reingestartet sind, noch gar nicht so für die Zuhörerinnen erklärt haben, was es damit überhaupt auf sich hat. Genau, weil es eben ne, beim Crowdfunding ist auch eines dieser Prinzipien, das Prämienprinzip oder weil wir halt dieses Reward-Based Crowdfunding auf unseren Plattformen anbieten und da geht es eben darum, den Unterstützerinnen was zurückzugeben für ihre Spende. Ne? Du hast dann nicht nur am Ende die Spendenbescheinigung, wie wenn man an irgendeine Stiftung was spendet, sondern du hast auch die Möglichkeit, durch diese Prämien den Leuten was zurückzugeben. Und das könnt ihr als Projektstarter dann auch ganz einfach auf eurer Projektseite einstellen. Das ist dann am Ende wie so ein kleiner Online-Shop fast, wo man eben die einzelnen Prämien einfügt, die dann jeweils einen Preis haben von 50 Euro oder so. 50 Euro jonglieren mit heißer Kartoffel, was dann Chris oder so machen muss. Und das kann der Unterstützer dann erwerben. Und diese 50 Euro gehen dann auf das Projekt, zahlen dann direkt auf das Projektkonto ein. Und da habt ihr dann quasi wie so einen kleinen Online-Shop auf der Projektseite. Und das, ja, genau, ist eben noch ein sehr, sehr wichtiges Mittel vom Crowdfunding, weil tatsächlich so um die 20% der Unterstützungen aus Prämien kommen. Das ist gerade wichtig bei Leuten, die keine so emotionale und lokale Verbindung haben, sondern die irgendwie jetzt den Verein nicht so ganz persönlich kennen. Die brauchen vielleicht nochmal so einen kleinen Push mehr, um zu der Spende anzuregen oder vielleicht auch zur einer höheren Spende anzulegen. Wenn man dachte, okay, ich wollte eh spenden, eigentlich nur 40 Euro, aber wenn ich 50 Euro spende, dann sehe ich den Chris mit der heißen Kartoffel jonglieren, dann mache ich das vielleicht noch eher als so, genau.
Ich merke schon, man muss vor euch aufpassen. Ihr spielt mit allen psychologischen Tricks, die es so gibt auf dem Markt, um das Maximum nochmal rauszuholen für die Vereine in Deutschland. Nein, also es ist ja auch sehr schön. Wir freuen uns ja auch und wir haben das ja auch heute die Folge quasi machen wollen, weil wir das halt eine super Aktion grundsätzlich finden, dass es die Möglichkeit gibt. Man muss natürlich aber auch sagen, zur Wahrheit gehört, ihr kriegt natürlich dafür auch eine Provision. Ihr macht das nicht umsonst aus Wohltätigkeit, auch, sondern auch Daniela muss essen. Dementsprechend wollen wir das natürlich auch gönnen. Also die Provision ist bei 11%, das ist richtig, oder Daniela?
Das ist ja, genau. Also von der am Ende zusammengekommenen Funding-Summe behalten wir meistens 11% ein. Da gehen dann 4% allein in die Zahlungsabwicklung und dann im Fall von den 11% dann 7% in diese Plattform, die Technologie und das Coaching und so weiter. Allerdings haben wir da auch eine dynamische Staffelung. Also ab 15.000 Euro sind es dann 10% Gebühren, ab 30.000 9% Gebühren und so weiter.
Okay. Gut, also ihr merkt schon, umso höher es geht, umso günstiger wird es, aber ihr müsst das Ziel halt erreichen. Sonst geht auch Fairplay dann leer aus, oder? Das habe ich richtig verstanden. Also es ist nicht so, dass Vereine zahlen müssen, wenn sie die Summe nicht erreichen.
Ganz genau. Also wenn die Zielsumme nicht erreicht wird, werden keine Gebühren fällig. Das heißt eben, ne, ist unser Garantieversprechen. Wir sind euch sicher, dass wir auch euren Chaotenverein in erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne durchführen lassen und euch da an den Spart bringen und der dann am Ende erfolgreich wird. Sollte das nicht der Fall sein, werden auf unsere Kosten alle Unterstützungen wieder rückabgewickelt. Das heißt eben, ja, kein Risiko für die Vereine in dem Fall.
Okay, dann bin ich jetzt mal so ein Chaotenverein und versuche jetzt nochmal quasi Geld zu raisen. Jetzt würde mich mal interessieren, auch wenn ich die Entscheidung sehe, okay, ich möchte das mit euch machen oder grundsätzlich Aktion, könnt ihr oder kannst du mir besser gesagt ein Gefühl eigentlich dafür geben, wie hoch so der durchschnittliche Anteil der Spender ist außerhalb des Vereinsumfeldes? Weil so von meinem Gefühl her würde ich sagen, naja gut, ich mache jetzt diese Aktion, wer spendet? Es spenden Mitglieder, es spendet das nähere Umfeld, es spendet vielleicht noch mein Stadtviertel, wenn es eine kleinere Stadt ist oder ein Dorf, vielleicht das ganze Dorf. Und wenn ich vielleicht nochmal einen Radiospot mache, weil ich Glück habe, dann vielleicht auch mal außerhalb. Aber könnt ihr das eigentlich beziffern? Also was, ich sehe ja schon diesen Effekt oder vermute, dass es da einen Effekt gibt, der euch ja auch abhebt, sage ich mal, von normalen, jetzt in dem Fall wirklich Fundraising-Aktionen eines Vereins, der quasi keine Provision zahlt. Und dieser Mehrwert, den müsst ihr ja irgendwie messen können, gehe ich mal von aus. Oder uns zumindest würde mich wahnsinnig interessieren, wie hoch der ist.
Ja, also wir führen da regelmäßig Unterstützerinnen-Umfragen durch, wie die darauf aufmerksam geworden sind und woher sie das Projekt kennen und so weiter. Und es ist so, dass 22% ungefähr der Unterstützerinnen sind direkte Mitglieder oder Mitarbeiterinnen des Vereins oder der Organisation. Und 37% haben eine Verbindung zu einem Mitglied. Also da merkt man allein schon, okay, das ist über 50% der Leute haben wirklich eine ganz direkte Connection. Und dann nochmal 30% sind aus der Region, also so, ne, die wirklich lokal, wie du auch meinst, so aus dem Stadtviertel, aus der Stadt und so das unterstützen. Also es ist schon wirklich, wir sprechen beim Crowdfunding immer von diesem Zwiebelprinzip. Dass es im Kern anfängt und das Projektteam, da hat Chris hat auch direkt am ersten Tag mit seinem Trainerteam unterstützt und dann gewinnt man schon so ein bisschen Vertrauen in das Projekt und es spaltet sich ein bisschen weiter auf an die anderen Trainingszellen, Übungsleiter, an die Eltern und Omas und Opas und dann geht es eben immer weiter auf, dass dann, ne, der Nachbarverein und so weiter und die Leute auf dem Weihnachtsmarkt spenden. Und genau, das ist genau dieses Ding, was ich vorhin auch bei den Prämien schon mal angedeutet habe, dass die meisten eben schon eine lokale oder emotionale Bindung zu dem Projekt haben. Und dann, je größer wir werden, desto mehr kommen dann auch nach und nach noch Unterstützungen von außerhalb.
Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind also ungefähr 20% in der Range sind eigentlich, sag ich mal, potenziell Personen, die ich normalerweise nicht erreichen würde. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal aus einer reinen BWL-Sicht sehe, wenn ihr 11% der Prämie bekommt, würde ich ungefähr 9% wahrscheinlich an Prämiensumme erreichen, die ich normalerweise nicht bekomme. Das könnte man so grob zusammenfassen. Pascal, stimmt die Rechnung? Du bist gerade,
ja,
korrigiere mich.
Das ist eine einfache Milchmädchenrechnung, ne? Also ohne da jetzt die Plattform in Schutz nehmen zu müssen, natürlich generierst du viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn du einfach so einen Newsletter in deinen Verein schickst. Ne? Also allein durch diese Kampagne, die Aktion, kann ich mir schon vorstellen, dass du etwas leichter die Leute motiviert bekommst, auch wenn sie in deinem Umfeld sind, dann auch Geld locker zu machen für die neuen, was auch immer, Discos, Speer.
Pascal, wo du natürlich auch recht hast wegen meiner Milchmädchenrechnung, ist, dass wir natürlich auch immer das Coaching haben. Also das muss man auch ganz klar sehen, das ist ja schon Mehrwert für die Vereine. Wir haben gehört, ihr produziert ja in der Zeit auch was, es wird euch quasi gewisse Dinge einfach gemacht und ihr habt einen längeren Mehrwert auch davon. Und das sollte man, glaube ich, auch an der Stelle einfach nicht vergessen.
Genau, das ist auch, ich sage dann auch nochmal dazu, wir sprechen nicht nur von einer Fundraising-Aktion, sondern es ist wirklich eine Crowdfunding-Kampagne, die wir mit den Projektstarterinnen aufziehen, die dann möglichst professionell wird und über möglichst viele Kanäle läuft und eben nicht nur über den Vereinsnewsletter, hey, spendet doch mal, sondern es hat einfach sehr, sehr viele Effekte darüber hinaus und genau durch diesen zentralen Angelpunkt die Projektseite und unser ganzes Coaching-Prozess, über den wir es auch schon hatten, habt ihr da die Möglichkeit, das noch weiter zu streuen.
Man darf auch nicht vergessen, dass durch die, was ich eben schon erzählt habe, durch die nachkommenden Aktionen und Kontakte und Sponsoren, die daraufhin noch kommen, dass dadurch ja auch nochmal Geld reinkommt, potenziell. Und das wird ja dann nicht von diesen 11% tangiert, sondern das geht dann direkt in die Vereinskasse. Also so gesehen ist das, was man über so eine Aktion macht, ein Grundstein für ein professionelleres Sponsoring-Verhalten oder Sponsoring-Strategie. Sollte man nicht vergessen an der Stelle. Ne?
Bist du denn, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommen auch, bist du denn schon ganz heiß auf die nächste Crowdfunding-Aktion oder brauchst du erstmal jetzt eine kleine Pause von dem Thema?
Also tatsächlich überlege ich das ein oder andere Mal, ob man nicht nochmal so eine Kampagne machen kann. Was ja auch im Zuge dieser Aktion entstanden ist, ist ja die Idee der Stabhochsprungschule, wo man sagt, hier, wir möchten den Kids das Thema Stabhochsprung ein bisschen mehr noch nahe bringen. Und so ein Stab, der kostet halt 500 bis 1000 Euro, je nachdem, welche Gewichtsklasse. Und dann haben wir noch immer keine Lattenaufleger und die ganzen anderen methodischen Hilfsmittel, die man dazu braucht. Wir werden noch eine ganze Menge brauchen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das ein oder andere Mal nochmal auf Daniela zukommen werden. Gerade weil ja auch dann mit Toyota nochmal so ein Fördertopf da ist, an dem man ganz gut rankommt. Ich glaube, dass da werden wir noch ein paar Mal Kontakt haben.
Cool, ich freue mich drauf. Und es ist ja dann auch dieses Wissen, das wir euch vermitteln oder das ihr euch selber aneignet in dieser Kampagnenvorbereitung, das kann euch keiner mehr nehmen und das wird dann beim zweiten Mal auch nochmal deutlich leichter. Das heißt, ihr habt da einfach nachhaltig was davon und könnt da das auch langfristig und nachhaltig vielleicht eine zusätzliche Finanzierungssäule in eurem Verein aufbauen, wenn es immer wieder etabliert wird, solche Crowdfunding-Aktionen.
Ja.
Vielleicht sondern ganz sicher als allerletzte Frage. Daniela, du hast es ganz am Anfang erzählt gehabt und jetzt ist das ganz am Ende der Begriff nochmal gefallen und ich möchte natürlich den Zuhörern bei diesem Begriff es nicht verwehren, die Antwort zu erfahren in einem kurzen Schlussstatement. Das Wort Fördertopf, Fairplate und Fördertopf, was verbindet sich dahinter? Kurz und knapp.
Puh, kurz und knapp Fördertopf. Am Ende, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir kooperieren mit verschiedenen Unternehmen, Organisationen, Bänden. Im Falle von Chris auf der Toyota Crowd. Und die stellen dann einen Fördertopf zur Verfügung, von dem die Vereine in ihrem Projekt mit profitieren können. Und es gibt dann verschiedene Mechanismen. Bei Toyota ist es so, dass dann ab einer Unterstützung aus der Bevölkerung von 10 Euro, 20 Euro von Toyota on top kommen.
Aber begrenzt auf eine gewisse Summe oder unbegrenzt?
Bis maximal 1000 Euro.
Okay. Ja, das kann man schon mal mitnehmen, würde ich sagen, oder? Wie sagst du, Pascal?
Definitiv, alles mitnehmen. Dann würde mich nochmal interessieren, Chris, in deine Richtung auch abschließende Frage. Wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer Lust hat, mit dem Thema Crowdfunding zu starten, aus Vereinssicht, was ist die erste Sache, über die ich mir Gedanken machen sollte, womit starte ich?
Ich glaube, der Zweck, für was man die Finanzierung braucht, sollte ganz vorne stehen. Deshalb muss man sich im Klaren darüber sein, dass man das auch wirklich möchte als Verein, und zwar nicht nur als einzelner Trainer, sondern eben alle Trainer und am besten auch alle Kinder, die dahinter stehen, sollten hinter der Spendenaktion stehen und hinter der Idee, die es da eben jetzt gibt. Und da muss ich sagen, ist Haddersheim, beziehungsweise generell das Umfeld bei uns in der Leichtathletik in Haddersheim, super cool irgendwie aufgetreten. Das war eine ganz tolle Gemeinschaftsleistung von allen, die da mit drin hängen. Sowohl von den Kindern, die ihre Großeltern angehauen haben, von den Eltern, die es bei ihrer Arbeit geteilt haben, von den Weihnachtsmarktbesuchern, die hier mal noch einen Euro reingeschmissen haben. Es haben wirklich alle mitgezogen und das passiert halt auch nur, wenn alle wirklich hinter dem Spendenzweck stehen. Ja, vor dem Hintergrund wäre das, glaube ich, so mein allererster Haken, den ich gern setzen würde, wenn ich es nochmal machen möchte. Und dann, klar, ne, dann braucht man eine ordentliche Webseite und dann braucht man eine Kommunikationsstrategie und all diese Dinge, die planen sich dann daraufhin relativ von alleine und ein vernünftiges Erscheinungsbild und dann kann das auch wirklich nochmal erfolgreich werden.
Ja, du hast aus meiner Sicht eine ganz wichtige Sache gesagt, und zwar sucht euch Unterstützer und sammelt euch und findet eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Verständnis. Und das gilt nicht nur beim Thema Crowdfunding, sondern es ist so, so wichtig bei fast allen, ja, Veränderungsaktionen oder Projekten, die man irgendwie im Verein angeht, dass man nicht, natürlich hat man eine schöne Idee und man möchte die auch gerne umsetzen, aber man muss trotzdem Leute mitnehmen. Ansonsten versandet das Thema leider oftmals.
Da sagt noch einer, Leichtathletik wäre kein Teamsport. Wir sind hier voll das Team in Hadersheim.
Ja, und ich habe gelernt, dass es ganz schön teuer ist. Also,
Leichtathletik.
ja, scheinbar braucht man da viel Geld für
Nachdem,
als Verein.
wenn du den Mehrkampf machen möchtest, schon. Wenn du nur rennen willst, dann brauchst du Spikes und dann kannst du auch auf der Eisenbahn rennen. Aber wir reden ja hier von einer soliden Mehrkampfausbildung und von Siebenkampf und Zehnkampf. Und da braucht man halt einfach auch ein paar mehr Geräte.
Also auf jeden Fall, ich würde sagen, vielen lieben Dank euch beiden für die spannenden Einblicke und auch für den doch sehr lustigen Austausch an manchen Stellen. Ja, ich denke heute auf jeden Fall für euch als Zuhörer, als Zuhörerin, ihr habt eine Menge mitnehmen können. Ihr habt, glaube ich, viel Inspiration heute bekommen. Und falls jemand noch jetzt Nachfragen habe oder auch Lusten auf einen Austausch mit euch beiden, wie kann man euch denn am besten erreichen? Was ist möglich? Also Chris, du kannst natürlich auch sagen jetzt, nee, also jetzt, wir haben jetzt, ich habe genug zu tun. Das mal.
Der muss erstmal eine Großbestellung aufgeben jetzt.
Für konkrete Fragen kann man sicherlich da unsere Leichtathletik-Adresse nehmen und dann auch Fragen stellen. Aber ich glaube, was am allermeisten hilft wahrscheinlich am Anfang, ist, sich unsere Projektwebseite anzuschauen. Die Daniela kann sicher gleich sagen, wie lange die noch live ist. Da steht im Prinzip alles drauf, was wir gemacht haben. Und für detailliertere Fragen kann man dann gerne auch nochmal auf uns zukommen. Ja.
Wir verlinken alles in den Shownotes auf jeden Fall.
So, Daniela, du bist aber auch, glaube ich, definitiv gut vorbereitet.
Genau, und ich bin auch auf jeden Fall erreichbar. Ich habe ja auch die Connection zu Chris. Also falls irgendjemand unbedingt noch mehr Insights in Chris-Projekt haben will, dann kann ich die ja dann auch liefern. Und genau, ihr könnt uns jederzeit an projekte@fairplayed.org schreiben. Genau, oder anrufen, das können wir dann auch noch verlinken, oder einfach, wie gesagt, mal unkompliziert ein Projekt starten, euch durch unsere Website klicken. Wir sind alle entspannte Menschen, wie ich, wie es gerade hoffentlich rüberkam in unserem Gespräch. Und genau, wir können da ganz unverbindlich einfach mal ins Gespräch kommen, wie ihr das bei euch im Verein umsetzen könntet.
Ja, dann auf jeden Fall vielen lieben Dank an der Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr euch heute auch wieder die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habt, um uns eine Folge aufzunehmen. Und wir freuen uns, euch wieder zu hören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen.
Auf jeden Fall.
Ja, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf viele motivierte Projektanlagen.
Wir wollen uns an dieser Stelle nicht nur bei Daniela und Chris bedanken, sondern auch bei dir als ZuhörerInnen, dass du heute wieder in den Vereinsstrategen-Podcast reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehlen sie doch gerne an andere Vereinsmitglieder weiter oder nutze deinen Bekanntenkreis, um unserem Podcast mehr Reichweite zu schenken. Und wenn du mit uns in den Austausch kommen möchtest, dann schreib uns doch am besten eine E-Mail an info@vereinsstrategen.de. Hier kannst du uns Fragen stellen, Anmerkungen geben oder auch einfach nur Themenvorschläge senden, damit wir noch besser auf deine Bedürfnisse eingehen können. Und sonst kannst du natürlich auch über Social Media, zum Beispiel Facebook oder Instagram, mit uns in Kontakt treten. Und damit ist dann jetzt auch schon alles gesagt. Wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.